Ein Grab, 50.000 Jahre alt. Darin Überreste eines Neandertalers. Ein Neandertaler, der weder allein gehen noch alleine essen konnte. Deswegen musste er getragen und sein Essen vorgekaut werden.
Das zeigt, dass der mit versorgt worden ist, ne? Dass die Leute sich um ihn gekümmert haben, dass er keine Last war, sondern dass er gepflegt worden ist.
Und er ist sogar sehr alt geworden, zumindest für einen Neandertaler. Über 40 Jahre. Unsere Vorfahren, die haben also gepflegt. Ihre Verletzten und Kranken, Behinderte wie Alte. Darum geht's in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte. Wie sind Kranken- und Altenpflege entstanden? Wann wurde daraus ein Beruf? Und wie kam es zum Pflegenotstand, unter dem wir in Deutschland bis heute leiden? Und der noch schlimmer werden dürfte, wenn die Generation der Babyboomer alt und gebrechlich wird. Ich bin Antran. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Wissen Sie, ich habe gleich gedacht, Mensch, das erste Mal mit einem Archäologen.
Echt? Oder es freut mich, dass ich das dann sein darf.
Und der Archäologe, mit dem ich hier sprechen darf, heißt Jens Notroff. Er arbeitet am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin und er hat mir von spektakulären Funden berichtet, die belegen, dass schon kranke Neandertaler von ihrer Gruppe versorgt wurden.
Seit wann kümmern sich denn Menschen um ihre Mitmenschen, obwohl sie, wenn man es jetzt ganz zynisch sagen würde, eigentlich eher ein Klotz am Bein der Gruppe waren?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Diese Befunde, die wir gerade angesprochen haben, sprechen meines Erachtens schon dafür, dass es offensichtlich schon sehr, sehr lange, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, schon immer der Fall war, weil es eben mehr als diese Kosten-Nutzen-Rechnung offensichtlich in menschlichen Gemeinschaften gibt. Es gibt soziale Beziehungen, es gibt ganz enge persönliche Beziehungen zu Individuen und deswegen liegt uns auch am Herzen, Leute zu pflegen. Also dieses Beispiel mit der Beinamputation, hat deswegen für Schlagzeilen gesorgt, weil das eine wirklich erfolgreiche Operation war. Da war jemand tätig, der wusste, wie Nerven, wie Blutgefäße korrekt behandelt werden müssen, damit diese Person die Operation überhaupt überlebt. Weil allein das ist schon eine Herausforderung, da nicht an einem Schock oder einem Blutverlust zu sterben. Und zum einen also diese medizinische Behandlung angedeihen zu lassen und dann aber auch noch die Person weiter zu pflegen, die nicht mehr mobil war, die in einem gebirgigen Gelände gelebt hat und also auch eher eine Last war für die Gruppe, die aber weiter zu pflegen, mitzunehmen, das ist ein ganz, ganz deutliches Zeichen von Empathie und Fürsorge. Ja.
Aber gibt es noch einen anderen rationalen Grund? Ist das alles so altruistisch? Gibt es da vielleicht auch Grenzen dieser Fürsorge und dieser Empathie? Weil das ist schon die Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt denke, oh, wir sind irgendwie Neandertaler, die waren ja auch noch teilweise wandernd, die mussten jagen, die mussten die ganze Gruppe ernähren und dann macht man das auch noch. Warum macht man das?
Das ist eine Ressourcenfrage letzten Endes. Ab welchem Moment ist die Fürsorge für ein Individuum unter Umständen eine Gefahr für den Rest der Gruppe? Also wenn quasi der Rest der Gruppe dadurch in Lebensgefahr möglicherweise gerät oder die Person selbst ebenfalls in Gefahr gerät. Wir kennen das aus anderen, auch historischen Kulturen, dass kranke Individuen, die sich nicht selbst versorgen können, dann eben doch unter Umständen ausgesetzt werden. Oder Kleinstkinder, wenn die Mütter zum Beispiel versterben in extremen Ungunstregionen wie der Arktis, da ist das durchaus auch historisch belegt, um einfach Schaden von der Gruppe abzuwenden, aber um auch einen längeren Leidensweg der Individuen möglicherweise nicht in Kauf zu nehmen, dass dann schon auch Ressourcengrenzen erreicht sind. Aber auch das ist meines Erachtens alles eine Frage von Empathie. Also das wäre genauso ein Argument für Empathie und Fürsorge, würde ich denken.
Welche archäologischen Funde gibt es denn noch, die frühe Formen der Pflege belegen und welche sind das denn? Also wie kann ich mir überhaupt vorstellen, wie Pflege stattgefunden hat?
Ein Fall, der erst vor wenigen Tagen wirklich auch durch die Presse ging, der auch spektakulär ist. In einer groß angelegten genetischen Studie sind zum Beispiel jetzt auch mehrere Fälle von Kindern mit Down-Syndrom in Bestattungen nachgewiesen worden, in historischen und prähistorischen Bestattungen, die offensichtlich auch mit einer ganz besonderen Fürsorge bestattet und begraben worden sind. Und auch das ist ja ein deutliches Zeichen dafür, dass die als Individuen, als Mitglieder der Gemeinschaft und Gesellschaft wahrgenommen, gepflegt worden sind. Und als sie dann eben leider nicht überlebt haben, mit besonderen Ehren, mit einer besonderen Behandlung auch bestattet worden sind. Das heißt, die waren Teil der Gesellschaft, die sind mitgenommen worden.
Was heißt besondere Ehrung, besonders liebevoll?
In einem Fall war es so, dass dort diese Kinderbestattungen im häuslichen Umfeld vorgenommen worden sind. Also tatsächlich unter den Fußböden oder in der Nähe der eigenen Wohnungen sozusagen, um auch noch diese zusätzliche Nähe herzustellen.
Also, Menschen kümmern sich um Menschen. Und das schon immer. Dafür sprechen zumindest die ganzen archäologischen Beispiele, die Jens Nothoff hier nennt. Schon bei den Neandertalern kann man das nachweisen. Aber was genau war Pflege damals? Welche Möglichkeiten gab es?
Ja, das können wir indirekt in jedem Falle auch aufgrund dieser körperlichen Befunde zu einem gewissen Grad rekonstruieren. Ich hatte den Neandertaler-Fund aus Frankreich erwähnt, der quasi mangels eigenem Gebisses die Nahrung vorbereitet, vorgekaut bekommen musste letzten Endes. Also auch das ist ja ein Pflegeaufwand, der betrieben wird. Man wird sicherlich auch Hygiene hier anführen können, also das Waschen und so weiter, allein um Infektionen zu vermeiden. Und da wir sehen, dass diese Personen überlebt haben, ist es auch nicht zu Wundinfektionen gekommen. Das heißt, hier wird sicherlich auch eine hygienische Pflege stattgefunden haben und letzten Endes dieses Zeit miteinander verbringen. Das, denke ich, wird da auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn bei dem Individuum, wo der Fuß amputiert worden ist in Borneo vor 30.000 Jahren, da würde man aus moderner medizinischer Sicht sagen, gab es auch einen ganz großen Überlebenswillen des Individuums selbst. Also der hatte Gründe, selbst auch weiterleben zu wollen. Und das, glaube ich, ist natürlich mit einem starken Gruppenrückhalt auch ganz, ganz klar zu verbinden.
Aber gibt es vielleicht eine Gruppe in der Geschichte, die besonders bekannt dafür ist, ihre Mitmenschen gepflegt zu haben?
Wir können natürlich in historische Quellen schauen und da würden da brauchen wir gar nicht so weit zurückgehen, diese ganzen Ritterordensgründungen, die aus dem christlichen Kontext kommen, natürlich ins Auge fallen. Also die Hospitaliter, die das ja schon im Namen tragen, die sich sozusagen der Krankenpflege verschrieben haben, obwohl sie ja eigentlich de facto auch ein Ritterorden, also eine militärische Organisation waren. Aber das wären dann eher historische Beispiele, wo wir Schriftquellen damit verknüpfen können, die uns ganz klar sagen, hier ist der Auftrag, Krankenpflege, Fürsorge zu betreiben.
Aber Schriftquellen sind nicht unbedingt das, womit Sie immer arbeiten als Archäologe.
Ne? Das ist das Spannende bei uns. Wir haben eben nicht immer die Schriftquellen, sondern müssen aufgrund der materiellen Kultur rekonstruieren.
Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen strukturieren will, wer wurde denn von wem gepflegt? Gibt es da irgendein Muster, was man erkennen kann?
Die ethnologischen, historischen Vergleiche, die ich jetzt im Kopf habe, die sind tatsächlich sehr auf Frauen, auf Mütter fokussiert. Aber wenn man das ganz allgemein unterbrechen möchte, ist, glaube ich, ein ganz großer Fokus, den wir auch in den Befunden sehen, natürlich die Altenpflege, dass die Alten gepflegt worden sind. Das haben ja auch diese Neandertaler-Beispiele gezeigt.
Also Kinder und Alte. Und wer das genau war, das weiß man aber noch nicht ganz so genau.
Wir werden sicherlich mit neuen Methoden auch hier viel weitere Ergebnisse bekommen. Das ist alles eine Frage der Zeit. Und ich bin ja sehr zuversichtlich, dass sich da unser Bild auch deutlich, deutlich schärfen wird.
Weil im Klischee gesprochen ist es ja so, die Jäger, Männer, die Sammler, Frauen, aber auch die Pflegenden. Und das ist ja das, was sich durchaus schon durch die Geschichte zieht, ist, dass das pflegende Motiv eher mit der Frau verbunden wird.
Ja, würden wir tatsächlich von unserem heutigen Standpunkt möglicherweise so sagen wollen. Aber, und das ist das Tolle, jüngere Studien zeigen eben auch, dass es so einfach nicht ist. Es gibt eben auch Jägerinnen in der Steinzeit. Es gibt eben auch Sammler. Also das sind Aufgaben, die nicht geschlechtsspezifisch waren, sondern wenn es die Aufgabe gab, dann sind die erledigt worden. Und da haben Frauen durchaus auch an der Jagd teilgenommen. Da gibt es auch spannende Beispiele dafür. Deswegen würde ich auch diesen Pflegeaspekt viel weiter auffächern, als das so geschlechtsspezifisch zu machen. Ich glaube, da gibt es Potenzial, das deutlich differenzierter zu sehen.
Bis die Kranken- und Altenpflege zu einem professionellen Beruf wurde, hat es allerdings sehr lange gedauert. Und wie sie in früheren Jahrhunderten genau ablief, das ist zum Teil unklar.
Die beste Vorstellung, die wir davon vielleicht haben, ist dieses Märchen von Rotkäppchen und der Wolf, wo Rotkäppchen eben geht und bringt der Mutter oder der Großmutter einen Korb mit Essen. Das ist Versorgung, das ist so die Base. Irgendjemand könnte sich kümmern, aber sie haben keinen Anspruch drauf. Haben sie keine Familie oder sind die alle weg oder sind ihnen weggestorben? Haben sie ein Problem? Vielleicht haben sie Glück und ein Kloster, Hospiz nimmt sie auf oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht und dann haben sie ein Problem.
Das ist Monja Schünemann. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und Medizinhistorikerin an der Uni Magdeburg. Sie sagt, Pflege, das war lange Zeit keine Profession, kein Beruf. Die Methoden wurden vor allen Dingen mündlich weitergegeben. Zu den Orten, an denen früh professionell gepflegt wurde, gehörten unter anderem Klöster und Hospitäler.
Wobei man sagen muss, dass die Nonnen, die dort in den Klösteranschlüssen gearbeitet hatten, die haben weitreichende Kompetenzen gehabt. Die haben ihre eigene Apotheke geführt, die haben ihre ganze Ökonomie alleine geregelt. Das waren Manager, das darf man nie vergessen. Das sind nicht einfach nur so hilflose Menschen, die da rumwursteln, sondern da geht immer Wissen mit. Und da geht immer auch eine gewisse Wertschätzung natürlich mit. Also was, ich will jetzt nicht von Hildegard von Bingen anfangen, aber wir haben zum Beispiel in Burgund, in Bonn, da steht noch ein mittelalterliches Hospital und das ist betrieben worden bis in die 1990er. So eine gute Struktur hatte das letztlich. Ja, also es ist nicht schlecht, aber es ist halt nicht standardisierte Pflege, die wissenschaftlich ausgerichtet ist. Das kommt viel, viel später.
Und wer hat dann die Pflege, in Anführungszeichen, Pflege übernommen? Was hat das über die Gesellschaft ausgesagt? Ich höre da ja schon immer noch eher Frauen im Vordergrund.
Da sind nicht grundsätzlich Frauen im Vordergrund. Im klösterlichen Kontext pflegten Männer und Frauen. Aber nach der Säkularisierung der Klöster pflegten in denen, was wir heute Kliniken nennen, die Charité als Pesthaus, da pflegten Krankenwärter. Die waren Männer und die haben Transporte gemacht, vielleicht haben sie ihnen auch mal was zu essen gegeben, aber auch das war überhaupt nicht strukturiert, die wurden aber sehr teuer und in der Industrialisierung brauchte man einfach mehr Infrastruktur, weil es mehr Menschen zu versorgen gab, die ersten Kliniken wurden gebaut, das was wir heute unter Krankenhäusern verstehen und da mussten die Leute versorgt werden, aber Männer waren zu teuer und das ist der Punkt, da erfindet der Mann die liebevolle Frau, die es einfach im Blut hat, sich zu kümmern und für viel billiger Geld sehr viel mehr Arbeit macht. Und das ist eben der Trugschluss, dass man heute denkt, das ist so weiblich. Das ist ja auch immer im Care-Arbeitskontext, glaubt man immer, es sind Frauen. 99% aller Angehörigenpflegenden sind noch heute Frauen, weil aus Gründen. Ja, aber das sitzt bei uns im Kern.
Halten wir fest. In den frühen Krankenhäusern haben erstmal Männer die Pflege von Menschen übernommen, als sogenannte Krankenwärter. Die wurden aber schnell zu teuer, um den steigenden Bedarf zu decken. Durch die Industrialisierung kam es dann zu einer strengen Trennung zwischen Arbeit und Familie, also öffentlichem und privatem Raum, und auch zu einer immer deutlicheren Geschlechtertrennung. Während der Mann draußen das Geld verdiente, kümmerte sich die Frau um Haushalt und Familie. Obwohl sie aus finanziellen Gründen oft selbst arbeitete. Pflege und Hausarbeit, die blieben ihre Sache. Also das, was wir heute Care-Arbeit nennen und was auch schon damals meist unbezahlte Arbeit war. Also da habe ich jetzt ein paar mehr Fragezeichen. Und zwar einmal, welcher Mann hat sich das ausgedacht? Welche liebende Frau hat da mitgemacht? Und warum waren die Männer teurer als die Frauen, als in Anführungszeichen Pflegekräfte, die es ja damals noch nicht ausgebildet in dem Sinne waren?
Also die letzte Frage muss uns nicht ganz wundern. Wir haben ja heute auch einen Gender Pay Gap und der war früher natürlich exorbitant höher. Und wer der eine Mann ist, also auf der einen Seite Theodor Fliedner, der in Kaiserswerth dann Diakonissen ausbildet und in Mutterhäusern, so nannte man das, in so einer Art WG steckt, wo sie leben, wie unter einer Familie und tagsüber ausschwärmen oder in Kliniken verborgt werden, um dort zu pflegen. Und auf der anderen Seite findet man diese Akten und diese Beschreibungen auch in der königlich-kaiserlichen Korrespondenz hier in Berlin im Geheimen Staatsarchiv, wo ganz klar gesagt wird, Männer sind zu teuer, jetzt müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Also das ist ein ganz breiter Rahmen. Der Mann meint den Mann per se. Ja, jeden Entscheidungsträger, okay, der daran beteiligt ist, dass das ökonomisiert wird.
Und die Frauen haben einfach so mitgemacht? Haben sich da in diese Rolle drängen lassen?
Also im 19. Jahrhundert ist zu pflegen, das machen sie, wenn sie die Frau eines reichen Mannes sind. Dann können sie zwei Wege gehen tagsüber vor lauter Langeweile. Sie können zum Tennis gehen oder sie nehmen sich ein Körbchen und gehen irgendwie arme Leute pflegen. Dann haben sie wenigstens noch was Gutes getan. Und die Industrialisierung macht, dass man auch andere Zweige nimmt. Viele Frauen wandern aus dem Land ab und sind gezwungen, hier eine Arbeit anzunehmen. Und ja, dann geht es im Grunde genommen los, dass man sagt, das mache ich mal.
Die Industrialisierung in Europa im 18. und 19. Jahrhundert war eine große Umwälzung mit tiefgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft. Mehr Menschen zogen in die Städte und lebten auf dichtem Raum. Krankheiten breiteten sich aus. Es gab Armut, einerseits. Andererseits stieg für Teile der Gesellschaft der Wohlstand. Es gab große medizinische Fortschritte. Und im 19. Jahrhundert kam im Deutschen Kaiserreich Sozialversicherungen auf.
Im 18. Jahrhundert haben sie ja diese Gentleman-Reisen, wo sie sich die Welt angucken sollen als Mann, um von der Welt zu lernen. Und plötzlich wird es zumindest einem Teil Frauen zuteil, die pflegen, die Urlaub bekommen und eben nach Griechenland geschickt werden und sich neben der Pflege dort auch die Kultur angucken können. Also Bildung bekommt einen Rahmen. Das bleibt aber leider nicht so aus Regierungsgründen und wird sehr, sehr schnell wieder zurückgefahren. Es kommt wirklich darauf an, wo sie anheuern.
Und wie sah dann die Pflege aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Was haben die dann für Aufgaben übernommen? Was haben sie da gelernt?
Also gelernt haben sie in erster Linie leise zu reden, sich möglichst vom Patienten wegzuhalten, ihn auch mal zu lagern oder ihm aufzuhelfen, ihn zu disziplinieren. Es geht im Grunde genommen um Erziehung. Erziehung zur Gesundheit. Und gepflegt wurde in, wir nennen es Krankenseele. Dort haben sie bis zu 30 Patienten und die müssen sie dann eben, ja, so gut es geht, irgendwie durch den Tag oder durch die Nacht bringen.
Also, bis sich die Pflege zu einem richtigen Beruf entwickelt, dauert es. Gleiches gilt für die Differenzierung zwischen Kranken- und Altenpflege.
Die Altenpflege beginnt auf jeden Fall verzögert, auch so ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg. So in den 60ern, in den 70ern fängt man schon an, aber das wieder aufzuweichen, da gibt es dann einjährige Altenpflegehelfer. Und es geht immer darum, etwas zu kreieren und das dann irgendwie die Löcher, die sich daraus ergeben, wieder zu stopfen. Das ist nicht ganz konkludent.
Heute ist klar, bald müssen noch viel mehr Menschen gepflegt werden. Dann nämlich, wenn die vielen Babyboomer alt und krank werden. Der demografische Wandel ist ein Problem für die Pflege. Und Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, leiden unter dieser Last. Sie leiden körperlich, emotional und oft auch finanziell. Das war früher vermutlich nicht anders.
Also im Grunde genommen hat sich ja nichts weiter geändert. Ja, früher hat man erwartet, dass die Frau, die ja angeblich keinen Job hat, Pflege als Care-Arbeit versteht, die einfach zu ihrem Leben gehört. Und das Sozialgesetzbuch gibt genau das vor. Da sitzen Leute, die machen Gesetze, die sagen, irgendjemand in der Familie wird sich schon kümmern. Das hat halt so zu sein. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie heute einen Pflegeplatz bekommen, der ist ja doch gering. Und von daher ist das, was auf uns zukommt, eher eine Katastrophe der Frauen, mit denen fest gerechnet wird und die heute noch eher zurückstecken, weil eben der Pay Gap sagt, okay, wenn wir auf ein Gehalt verzichten müssen, dann auf deins. Und da hat sich im Grunde genommen in der Kontinuität sehr, sehr wenig gewandelt. Auch die Akademisierung, die ja in anderen Ländern schon seit über 100 Jahren sagt, Pflege ist ein Beruf, der studiert werden muss und der eigenes Wissen hervorbringt, das kommt bei uns ja gar nicht an. Das sind ja eher so freiwillige Studiengänge, die sie nicht mal bezahlt bekommen, wenn sie für teuer Geld gemacht haben. Das macht alles große Probleme auch auf dem internationalen Arbeitsmarkt tatsächlich, weil wir unattraktiv sind.
Aber warum ist denn die Pflege von Menschen historisch immer wieder weiblich konnotiert? Warum gab es da nicht mal sozusagen wie so einen Cut und man hat gesagt, nee, das ändern wir jetzt? Oder eben Frauen vielleicht, die auch gesagt haben, das lassen wir nicht mehr mit uns machen.
Also ich glaube, diesen Cut haben wir jetzt, weil die Leute wollen in diesen Beruf nicht mehr oder sie kommen mit Vorstellungen in diesen Beruf und sagen, Moment, das ist völlig anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und das erfüllt das Bild überhaupt gar nicht, das ich davon gehabt habe. Und dann hören sie auf, 40% der Leute, die heute in einen Pflegekurs einsteigen oder eine Ausbildung aufnehmen, die brechen ab und sagen, nein, danke, bis hierher und nicht weiter. Weil die neue Generation ganz, ganz andere Paradigmen an den Umgang mit sich selbst, an mentale Gesundheit und auch mit Arbeitsbedingungen stellt. Das, was noch zu meiner Zeit üblich war, Leute ausbeuten und einfach sagen, nee, es läuft jetzt hier so oder und diesen Gehorsam einfordern, das funktioniert heute nicht mehr. Gott sei Dank, also der Cut kann nur kommen.
Wie konnte das so historisch wachsen?
Also ich glaube, Frauenpolitik tatsächlich, und hier handelt es sich ja um Frauenberufspolitik, über 1,7 Millionen dieser Arbeitnehmerinnen sind eben weiblich. Die ist immer so ein bisschen hintendran in der Bundesrepublik. Sie dürfen nicht vergessen, dass in den 1970ern hat es erst angefangen, dass überhaupt Frauen in den Bundestag gegangen sind. Und es gab einen Riesenbohai, wenn sie eine Hose getragen haben. Wir sind nicht so progressiv, wie wir uns das heute vorstellen, nur weil wir schon ein paar Fortschritte sehen. Und gerade dieser Beruf wird ja immer wieder negiert. Nach Corona hat ja diese Berufsgruppe ganz stark danach gekämpft, endlich Verbesserungen zu bekommen, die ihnen ja auch versprochen worden sind. Und sie treten bis heute nicht ein. Und die Diskontinuität hier im Land ist einfach, dass man sagt, na ja, das ist schon wichtig und wir brauchen es schon. Aber jetzt ist erstmal was anderes wichtig. Also zuerst ist natürlich wichtig gewesen Weltkrieg I, Weltkrieg II. Da wurden Pflegende gebraucht für die Lazarette und danach haben gesagt, ja, aber jetzt kann das so bleiben. So, dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Alliierten wollten auch, dass wir hier studieren, dass es wie in der ganzen Welt eine ganz normale akademische Ausbildung wird. Und hat die Bundesregierung gesagt, derlei Studiengänge brauchen wir nicht und hat es abgeschmettert. Immer war was anderes wichtig und immer entscheiden Berufsfremde letztlich, was mit diesem Beruf passiert. Dann kam die Wende, jetzt haben wir auch andere ökonomische Probleme. Und so wird es immer auf die lange Bank geschoben und so lange prokrastiniert, bis es nicht weitergeht. Und das ist natürlich ein Desaster, und das wir spüren. Ja, viele Heime müssen schließen, viele Kliniken schließen und es stirbt so leise vor sich hin. Nun ist das Problem aber auch, dass Kliniken und Krankheit ist was, das passiert hinter den Mauern. Sie sehen es nicht. Ja, wenn sie durch die Stadt gehen, durch ihre eigenen, sind sie nicht gezwungen, irgendwie einen kranken Menschen zu sehen. Die sind alle ganz weit weg hinter schicken Fassaden oder hinter notfalls historisch gewachsenen Fassaden und sie müssen es nicht wahrnehmen. Sie nehmen es erst wahr in dem Moment, wo das Problem bei ihnen ist. Und dann ist es zu spät.
Die Professionalisierung der Krankenpflege hat eine ganz besondere Frau vorangebracht. Und dafür gehen wir nochmal einen Schritt zurück in der Geschichte. Zum Krimkrieg. Der war von 1853 bis 1856. Ein Krieg zwischen Russischem Reich auf der einen Seite und dem Osmanischen Reich mit seinen Verbündeten auf der anderen. Das waren Frankreich, Großbritannien und Piemont-Sardinien. In diesem Krieg wird eine Frau aus Großbritannien zur nationalen Heldin. Die Krankenschwester Florence Nightingale. In London gibt es sogar das Florence Nightingale Museum.
Nightingale ist letztlich eine adelige Frau, die aus Passion gepflegt hat. Und es war damals in England ein ganz minderer Beruf, eben ein Beruf der ganz untersten sozialen Schichten. Aber Florence hatte da Lust drauf, geht nach Kaiserswerth, eben nach Deutschland, lässt sich ausbilden, geht zurück und geht dann in den Krimkrieg, leitet dort Lazarette und fängt an, Dinge aufzubrechen und sagt, mach zum Beispiel die Fenster auf, das wäre eine gute Idee, wenn es hier drin nicht stinkt. Oder wäre auch eine schöne Idee, ihr könntet die Leute einfach mal alle waschen. Ja, also ganz banale Sachen im Grunde genommen. Schreibt darüber ein Buch, Notes on Nursing, das in Deutschland einschlägt wie eine Bombe, weil es viel zu progressiv ist. Es wird auch versucht, es teilweise zu übernehmen. Und jetzt passiert Folgendes. Dadurch, dass sie halt adelig ist, hat sie Zugang zu den Regierungskreisen und wird ernst genommen mit ihrem Anliegen, Pflege zu professionalisieren. Und sagt, wir können viel mehr Leute retten, wir können hier viel effektiver arbeiten, wenn wir Pflege von Arzt abspalten. Und ihr uns einfach machen lasst. Und das sieht man sehr schnell ein, weil ihre Argumente durchaus einleuchtend sind und sie da halt auch Statistiken aufstellt. Sie war ja eine gebildete Frau. Und in Deutschland wird das alles abgeblockt. Es gibt auch andere spannende Frauen gerade aus UK, wie zum Beispiel Mary Seacole, ist eine Farmersfrau, die auch im Krimkrieg war und im Grunde genommen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und diese Erfahrungen werden mitgenommen, aber anders als hier in Schrift und in Wissen weiter transportiert und man entwickelt etwas drauf und man nimmt diese Frauen ernst. Wenn sie in London sind und sind dort in der National Gallery, dann gibt es einen Raum, der ehrt weibliche Politikerinnen und dazu gehört zum Beispiel Florence Nightingale und Mary Seacole, weil sie eben sowas wie Menschen sind, die für die Policies, für die Politik in der Öffentlichkeit etwas erreicht haben. Das werden sie in Deutschland nicht finden. Also niemand, mit dem man redet, der kennt eine der Pflegewissenschaftlerinnen oder sagt, die die nehmen wir jetzt, mit der reden wir ernsthaft. Im Gesundheitsausschuss ist Pflege ja vom Mitsprechen bis heute ausgenommen. Ja, also da ist die große Diskrepanz, es wird nicht ernst genommen und deswegen sind andere Länder uns dann ein Stück weit auch in der ländlichen Versorgung voraus.
Nun haben Sie es aber angesprochen, das war jetzt nicht der gewöhnliche Weg für eine Adlige.
Überhaupt nicht.
Warum ist sie denn trotzdem gegangen, außer dass sie Bock hatte?
Also ich glaube, man muss tatsächlich sagen, es ist dieser Berufungsaspekt. Wir würden heute intrinsische Motivation sagen, deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen Berufung. Der scheint bei ihr sehr, sehr stark gewesen zu sein, einfach um es zu machen. Und auch da haben sie eben diese beiden Möglichkeiten als adlige Frau. Sie machen was anderes, sie gehen Tennis spielen oder sie gehen irgendwie auf einen Charity-Ball und stricken Socken. Oder sie machen was anderes. Irgendwas machte auch eine Adlige. Und das kann man für eine Zeit, aber nicht als Beruf. Und da ist eben ihre Abzweigung, dass sie sagt, und ich finde es toll und es macht Spaß und es ist doch auch sinnvoll und ich mache das jetzt hier.
Aber hat das auch zu einer gewissen Ambivalenz geführt, dass sie etwas getan hat, was eigentlich nicht ihrem Stand entsprach?
Auf jeden Fall innerhalb ihres Standes, aber das hat sich sehr, sehr schnell aufgehoben, weil sie eben sehr, sehr populär wurde und sehr, sehr viel Einfluss bekommen hat. Und dann ist es ja so, dass es dann wieder zu ihr gepasst hat, jemand zu sein, was auch schon fast wieder ambivalent ist. Denn so eine populäre Frau sollten sie vielleicht im viktorianischen England eher nicht sein. Also, aber
wieso?
Ja, weil das Sache des Mannes ist. Also politische Entscheidungen und ganz toll zu sein, das ist Sache des Mannes und keinesfalls der Frau. Sie hätte hinter einem Mann zurückzutreten gehabt zu haben, hat sie aber nicht gemacht.
Also war sie jemals verheiratet?
Nein, niemals.
Und wie haben jetzt die Leute auf sie geschaut? Sowohl sozusagen das gemeine Volk als auch ihresgleichen?
Also es hat eine Weile gedauert, soweit ich weiß, bis sie sich tatsächlich durchsetzen konnte. Und das ist vielleicht ihrer Hartnäckigkeit geschuldet. Und ihr Einsatz im Krieg ist dann aber schon letztlich anerkannt worden, weil die Leute ja auch von ihr gesprochen haben. Sie soll, man weiß immer nicht, was ist davon Legende und nicht, sie soll halt nachts noch nach den Kranken geschaut haben, die im Krimkrieg dann verwundet gelegen haben und soll immer eine Laterne bei gehabt haben und eine kleine Eule, die ist heute ausgestopft in London, in ihrem eigenen Museum. Und so ist sie für die Soldaten eben geworden, the lady with the lamp. Und von der hat zu Hause jeder erzählt und fühlte sich eben geborgen. Sie hatte mal einen Brief vorgelesen und die Leute haben eine lebendige Erinnerung an sie gehabt und haben dann halt auch überlebt. Und das macht eine mündliche Propaganda, die ist nicht zu unterschätzen.
Aber Nightingale hatte nicht nur Einfluss auf die Pflege in ihrer Heimat, sondern weltweit. Auch hierzulande fanden ihre Ideen Anklang. Das hatte womöglich auch mit Victoria von Großbritannien und Irland zu tun, später Königin von Preußen. Sie brachte das Lehrbuch von Florence Nightingale mit aus ihrer Heimat und ließ es ins Deutsche übersetzen. Nicht ohne Hintergedanken, denn die Kronprinzessin wollte das preußische Gesundheitssystem nach englischem Vorbild umbauen.
Aber das hat nicht gefruchtet. Sie hat ihre Krankenhäuser eben aus der eigenen Privatschatulle bezahlt und hat versucht, hier eben mustergültige Kliniken aufzubauen mit sehr viel Bildung für Frauen und mit sehr vielen Möglichkeiten. Aber ihr Mann, wie wir alle wissen, der regierte nur 99 Tage und ihr Sohn hatte völlig andere Vorstellungen von dem, was eine Frau zu tun hat und was ihr zukommt. Und das ist sehr, sehr schnell abgeschafft worden. Also heute, die meisten Kliniken erinnern sich nicht mal mehr dran, dass ihre Wurzeln in dem progressivsten Zweig der Pflege, den man sich im 19. Jahrhundert vorstellen kann.
Florence Nightingale hat die Krankenpflege also revolutioniert und wichtige Impulse für den professionellen Beruf gelegt. Aber Krankenpflege, das heißt ja nicht nur, kranke Menschen gesund zu pflegen. Manchmal, da geht es auch um alte Menschen und Sterbenskranke, denn auch sie gehören zur Pflege dazu. Aber wie kümmert man sich um Menschen, die dem Tod nahe sind? Heute, da sprechen wir von der Palliativmedizin und der Palliativpflege. Dabei geht es nicht darum zu heilen, sondern darum, Schmerzen am Lebensende zu lindern.
Naja, das Leben ist endlich und es ist in dem Beruf so oder überhaupt beim Pflegen so, sie können alles wiederholen. Wenn ich sie heute behandeln würde und sage, Mensch, wir müssen Fieber messen und mir fliegt das Thermometer runter, kann ich ihnen Neues holen. Wenn ihnen das Essen nicht schmeckt, dann kann ich sagen, naja, also ich versuch's mal, was ich noch im Schrank habe. Alles ist irgendwie revidierbar. Aber sterben mit jemandem ist eine so große Kunst, das können sie nur einmal pro Mensch leisten. Das ist ja logischerweise der Sache immanent. Sie können nicht sagen, halt, Moment, wir haben hier einen Fehler gemacht, alles nochmal auf Anfang. Und es muss sitzen. Es muss auch für ihr eigenes moralisches Gefühl sitzen, dass sie das Beste draus machen. Denn das können sie wirklich pro Patient nur ein einziges Mal leisten. Und das macht es für mich zu einer der besondersten und wertvollsten Versorgungen, die ich mir überhaupt vorstellen kann.
Wir haben übrigens auch schon mal eine Folge über die Sterbehilfe gemacht. Wenn euch das Thema interessiert, hört da gerne noch mal rein. Wie früher mit dem Sterben umgegangen wurde, das hat der Medizinhistoriker Michael Stolberg erforscht. Allerdings lässt sich gar nicht so einfach sagen, wann das mit der Sterbebegleitung richtig angefangen hat.
Weil es wahrscheinlich gar keinen Anfang gibt. Wir sehen das ja in allen Kulturen. Es ist ja durchaus gibt ja durchaus ethnografische Forschungen, nicht, dass man unbedingt gleichsetzen kann, was in unserer Vergangenheit war, in verschiedenen Kulturen, die nicht so stark in Kontakt waren mit der Biomedizin bisher heute. Aber es spricht alles dafür, dass nicht nur die Medizin sozusagen was Zeitloses ist, insofern als immer die Bemühung da war, Krankheiten zu heilen, zu bekämpfen, sondern eben auch die Pflege, wenn die Menschen die Bedürfnisse hatten. Und sei es ja auch eben nur Essen, Trinken, ein Bett.
Also, Menschen, die pflegen einander wahrscheinlich schon immer. Erinnern wir uns an den Archäologen Jens Notroff vom Anfang der Folge. Der hat ja schon von fürsorglichen Neandertalern gesprochen. Liebe und Mitgefühl, das sind bis heute die Gründe, warum wir unsere Mitmenschen bis in den Tod begleiten.
Und manche moderne Ethiker würden wahrscheinlich sagen, es gibt euch auch den in gewisser Weise egoistischen Aspekt, weil jeder, der jünger ist oder gesund ist, natürlich weiß, dass er später mal oder sie in die gleiche Situation kommen kann. Beides spielt wohl zusammen.
Nur, wie ist daraus nun die professionelle Palliativmedizin entstanden?
Das ist ein sehr komplexes Feld. Wann man schließlich zu dem Schluss kam, dass man tatsächlich in bestimmten Fällen eben nicht mehr kurativ heilen sollte, lässt sich als Anfang nicht leicht festmachen. Wir können aber die Begrifflichkeit verfolgen. Und ich habe das schon erwähnt, wir haben seit dem ausgehenden Mittelalter wirklich den Begriff der palliativen Behandlung, der Cura Palliativa, überraschenderweise aus heutiger Sicht vielleicht zunächst, aber nachvollziehbar, vor allem zunächst bei Chirurgen. Weil Chirurgen sagten in bestimmten Fällen, und der Brustkrebs etwa, der damals am häufigsten diagnostiziert werden konnte als Krebs, bei dem war dann eben einfach bekannt, wenn ich da aggressiver therapiere, mache ich in den meisten Fällen die Krankheit eigentlich noch viel schlimmer. Dann wird das Geschwür noch größer, der Krebs breitet sich aus, ganz abgesehen davon, dass etwa bei chirurgischen Eingriffen die Patientinnen ja unglaubliche Schmerzen erdulden mussten. Und da beginnt das sozusagen seit dem ausgehenden Mittelalter und verstärkt dann im 16. Jahrhundert finden wir dann immer mehr Fallgeschichten, wo Ärzte also aus eigener Praxis berichten, wie sie darauf verzichtet haben, Patienten noch kurativ zu behandeln, sondern sich darauf beschränkt haben, alles zu tun, etwa die Schmerzen zu bekämpfen, das weitere Auswuchern des Krebsgeschwürs zu verhindern und dergleichen mehr.
Es geht also nicht nur darum, auf Biegen und Brechen PatientInnen zu heilen, sondern auch, das Sterben zu akzeptieren, zu erleichtern. Was da aber noch lange nicht erfunden war, ist die professionelle Pflege. Wer hat denn dann die sterbenden Menschen versorgt und gepflegt?
Die meisten waren sicherlich dann zu Hause untergebracht, wurden dort versorgt, soweit nötig, aber da war das Gleiche wieder, sie wurden versorgt. Soweit nötig, manche mussten halt oder konnten dann auch noch etwas mitarbeiten. Das war eigentlich das, was man von ihnen erwartet hat. Und die das nicht mehr konnten, haben an manchen Orten dann auch tatsächlich wöchentliche Beträge bekommen aus der Almosenkasse, um sich irgendwie unterhalten zu können. Und andere waren natürlich weiter in der eigenen Familie, wurden dann etwa auf dem Land, man kennt das ja heute noch, diese Zuhäusel, wie man die bei in der Ecke nennt, wo ich herkomme, wo also die Alten aufs Altenteil gesetzt wurden und schon eine Verpflichtung da war, die Alten dort zu versorgen. Wobei, das sollte man sicher auch nicht romantisieren. Da gab es zum Teil offenbar auch erhebliche Konflikte. Die Ärzte im 19. Jahrhundert schildern das zum Teil sehr drastisch, wie die Angehörigen ihre Alten sozusagen mehr oder weniger vernachlässigen, sich nicht um sie kümmern und dergleichen mehr.
Welche Methoden gab es denn in der Geschichte, die vielleicht auch unter der allgemeinen Bevölkerung bekannt waren, vielleicht sogar normal, um das Leiden und Leben von alten, sterbenskranken, aber vor allem leidenden Menschen zu verkürzen?
Das ist ein Bereich, der sicherlich auch ganz schlecht dokumentiert ist. Was wir vielleicht
Weil viel heimlich passiert ist?
Das weiß man, zumindest wurde es nicht aktenkundig, was natürlich eben auch heißt, dass nicht, wenn es passiert sein sollte, nicht gleich die Nachbarn zu den Behörden liefen und das angezeigt haben. Was auffällt, ist zunächst mal, dass das, was wir vielleicht als erstes erwarten würden, dass man die Menschen sozusagen ja nicht mehr ausreichend ernährt hat, vielleicht auch nicht mehr ausreichend Flüssigkeit gegeben hat, das ist gar nicht dokumentiert meines Wissens. Es gab stattdessen einige Praktiken, die uns heute auf den ersten Blick zum Teil eher seltsam anmuten. Die verbreitet am weitesten bekannte Praxis, von der wir aber nicht wissen, wie häufig sie tatsächlich praktiziert wurde, war das Entziehen des Kopfkissens. Das ist erklärungsbedürftig.
Ja.
Aber es ist tatsächlich auch in theoretischen Schriften ausführlich beschrieben, findet sich dann in der Laienliteratur bis ins 19. Jahrhundert. Was dahinter steckt, ist, dass zunächst mal man davon ausgehen muss, dass früher die Menschen insgesamt eher mit einem aufrechten Körper oder schräg gelagerten Körper schliefen. Und beim Kranken, gerade wenn sozusagen der Kreislauf schlechter wird, wie wir das heute sehen würden, waren die sicherlich noch eher mit aufgerichtetem Oberkörper im Bett. Und was man dann also machte, war abrupt alles, was diesen Oberkörper unterstützte, wegzuziehen. Man hat die also abrupt in eine ganz flache, horizontale Lage gebracht, was in bestimmten Fällen, wenn der Kreislauf schon wirklich am Kollabieren ist, auch nach heutiger Sicht den Todeszeitpunkt hätte beschleunigen können, in den meisten Fällen aber das wohl nicht getan hat. Aber das ist für das historische Verständnis zunächst nicht so wichtig, denn es wurde offensichtlich als Praxis gesehen, wirklich genau dieses wirksam zu erreichen, dass die Menschen schneller sterben, dass sich die Seele, so war es ja damals die Auffassung, vom Körper trennt, die Seele, die vielleicht sich zunächst eben nicht vom Körper trennen möchte und eben in diesen Todeskampf dann den Menschen verfallen lässt. Und dann galt es eben durchaus als legitim, offenbar, wie häufig man es gemacht hat, wissen wir eben nicht, dann genau dies zu tun. Es gibt natürlich noch eine symbolische Ebene. Man gibt ja heute noch diesen Satz, zumindest in der katholischen Kirche, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das heißt, man hat die Kranken zum Teil offenbar sogar auf den Boden gelegt. Also da verschwimmen so zwei Ebenen, nämlich so eine spirituelle und eine körperliche.
Und wenn wir uns jetzt die Entwicklung angucken von Mitte des 20. Jahrhunderts ins heute, wie hat sich die Altenpflege historisch verändert?
Ich würde sagen, es gibt heute mehr Spezifikationen. Sie können Gerontologie heute studieren und es wäre auch dringend nötig, denn wir haben ja auf so einer Station mit vielen alten Menschen, da kommt pro Mensch so viel Krankheit zusammen, so viel Multimorbidität in einem Menschen, dass sie einfach die krassesten Experten haben, um diese Verbindung der verschiedenen Krankheiten so zu führen, dass am Ende Lebensqualität bei rauskam.
Nochmal Medizinhistorikerin Monja Schünemann.
Aber so wird es nicht gehandhabt, sondern sie haben eine Fachkraftquote von 50% in den Heimen und der Rest wird mit Hilfspersonal, das es wirklich gut meint, aber wieder aus diesen uralten Wurzeln der Berufung und ich will was Gutes und es ist nicht so wichtig und es ist liebevoll, das aufgefüllt wird und die Fachkraft hat die Verantwortung dafür. Die sind natürlich für dort bis zu 60. Ich habe Kollegen, die sagen mir, sie haben nachts 120 Patienten. Da können sie gar nichts. Ja, da können sie nur noch laufen.
Welche historischen Kontinuitäten bleiben denn bis heute oder tragen vielleicht auch dazu bei, dass wir eben heute vom oft ausgerufenen Pflegenotstand sprechen?
Die Tatsache, dass man Frauen einen Beruf verspricht, der mit den Lebensrealitäten von Frauen heute gar nicht mehr Hand in Hand geht. Ja, das geht los beim Schichtdienst. Wir fangen um 6 Uhr an, weil wir schon immer um 6 Uhr angefangen haben. Es gibt keinen anderen Grund. Die nächste Kontinuität ist halt, dass man Frauen auch in diesem gesundheitspolitischen Spektrum nicht ernst nimmt. Man lässt sie nicht mit an den Tisch. Sie bedienen keinen Entscheidertisch. Sie werden nicht ernst genommen. Und sie dürfen, und das ist das Schlimmste, den Beruf, den sie 3 Jahre lernen oder 5 Jahre studieren, nicht einen Tag so ausüben, wie ihr Beruf es ihnen mitgibt. Das ist so ein bisschen, als wenn ich einen Kfz-Mechaniker ausbilde und sage, aber jetzt ohne Hebebühne und den Schraubendreher nehme ich dir auch ab. Und jetzt sieh zu. Das frustriert und deswegen hauen die Leute einfach ab. Es wäre so viel möglich mit einem vernünftigen Krankenpflegeschlüssel quasi. Man könnte so viel für die Patienten erreichen, sie vor so viel Schädigung bewahren, wenn wir Schlüssel hätten wie in anderen Ländern, nicht größer 1:5. Aber das möchte man nicht. Und so bleibt es halt so ein Stück weit, die Hacken abrennen und verwahren. Und das frustriert und das macht moralischen Stress und macht moralische Verletzungen, frustriert und führt letztlich zum Ausstieg. Es ist seit 100 Jahren immer dieselbe Klimax. Ja? Also man geht mit dem besten Willen rein und man geht völlig erschöpft raus.
Aber gibt es einen historischen Zeitpunkt, den man sagen kann, da wurde der Fehler gemacht, der uns jetzt noch sozusagen an der Hacke steckt?
Ich würde sagen, mit Einführung der Pflegeversicherung, die tatsächlich wieder zugeteilt hat, Minuten. Ja, also sie dürfen 1 Minute pro diese Verrichtung. Das war der Moment, da hat man das, was Pflege sich professionell aufgebaut hat, zurückgenommen und hat es wieder durchrationalisiert und statt von den Ärzten hin zu den Ökonomen gegeben. Und in dem Moment war der Beruf kapitalisiert und kaputt.
Vielleicht trotzdem gibt es einen optimistischen Ausblick, was kann Pflege heute besser machen als im 19. Jahrhundert? Was hat sie vielleicht auch aus den Fehlern gelernt der Geschichte?
Pflege ist heute eine ganz andere Liga von Frauen, das muss man echt mal sagen. Da sind starke Frauen am Werk.
Die und nicht nur Frauen?
Ja, aber noch zum größten Teil. Ja, also da sind starke Frauen am Werk, die tatsächlich jede Menge Kompetenzen mitbringen, die managen können, die auch wahnsinnig viel medizinisches Wissen haben, die ihr eigenes Wissen mitbringen und die richtig was reißen können. Und das zusammen mit den anderen Professionen, die wir in Kliniken und in anderen Gesundheitseinrichtungen haben, da ist eine gesundheitspolitische Power, die ist überhaupt gar nicht zu unterschätzen. Und wenn ein Tag gut läuft, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, dann macht er auch Spaß. Sonst wären wir alle auf egal welche Art und Weise nicht mehr dabei.
Die Bedeutung der Pflege wurde lange unterschätzt. Es war halt eine Gratisleistung von Müttern, Ehefrauen und Schwiegertöchtern oder schlecht bezahlte Arbeit für Frauen in Krankenhäusern und Altenheimen. Heute wissen wir, dass Pflegen ein professioneller Beruf ist, auf dem wir alle irgendwann mal angewiesen sind. Dass die Kranken- und Altenpflege wichtig ist, zeigt auch die Geschichte. Wir Menschen pflegen unsere Liebsten eigentlich schon immer. Aus Liebe, Empathie und Fürsorge. Und weil wir sicher alle Hilfe bekommen wollen, wenn wir sie am meisten gebrauchen können. Ihr Wissen mit uns geteilt haben in dieser Folge Monja Schünemann, Jens Notroff und Michael Stolberg. Denen möchte ich an dieser Stelle für ihre Expertise danken. Recherchiert hat Josephine Kuban, Produktion und Regie Robert Hausburg, Redaktion Monika Dittrich. In der nächsten Folge erwartet euch wieder Jörg und dann geht es um die Hisbollah im Libanon. Irans Faust an Israels Grenzen.
Die Hisbollah ist sehr gefährlich für Israel. 150.000 Raketen, wenn die anfangen zu regnen auf dieses kleine Land, schmale Land Israel, dann lässt sich die Bevölkerung nicht mehr schützen. Die Frage ist natürlich, ob die Hisbollah das Risiko eingehen würde, diese große Trumpfkarte auszuspielen. Denn die Hisbollah und hinter der Hisbollah der Iran sind sich durchaus bewusst, dass die Antwort sehr massiv wäre. Und dann hätten wir nicht nur Israel, sondern vermutlich auch die USA. Und die würden dann sicherlich auch den Iran angreifen. Und der Iran hat sicherlich kein Interesse, einen klassischen Krieg im Augenblick zu führen.
Ich bin Antran, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis bald.